Hochverehrte Damen, werte Herren, Sie sehen was, der Referent nicht, das erhöht den Anspruch. Also wir haben gerade versucht, irgendwie das hinzubekommen, dass auf dem Bildschirm des Rechners das gleiche ist wie oben. Es ist nicht das gleiche, es ist einfach nur ein Nichts, ein Schwarzes auf dem Bildschirm. Wenn also der Herr Wiegerling sich öfter mal verdreht im Zuge seines Vortrags, dann wissen Sie, woran es liegt. Im Grunde weiß er schon, was auf seinen Folien ist, aber er weiß nicht, welche Folie gerade oben ist. Nun gut, also erstmal herzlich willkommen, Klaus Wiegerling. Ich erzähle Ihnen kurz ein bisschen was über unseren Referenten. Herr Wiegerling ist habilitierter Philosoph, das heißt, er hat nicht nur eine Doktorarbeit geschrieben, sondern danach noch eine große wissenschaftliche Arbeit gemacht und sich in Philosophie habilitiert. Er ist demzufolge Privatdozent. Das fand ich immer als Junge ein ganz tolles Wort. Ich dachte, das hat was, da ist man ganz privat und doziert privat vor sich hin. Aber ich glaube, es ist in der Realität ein bisschen anders. Herr Wiegerling, von Haus aus Philosoph, hat an verschiedenen Universitäten Lehraufträge und Hochschulen und ist seit längerem in einem Sonderforschungsprojektbereich, so nennt man das Sonderforschungsbereich, leitend tätig an der Universität Stuttgart. Und ich denke, dass unser Thema heute auch ein bisschen was mit dem zu tun hat, was dort an Forschung gemacht wird. Er hat seinen Vortrag, wie Sie sehen, überschrieben mit die letzte, in Anführungszeichen, die letzte informatische Revolution. Wir werden also etwas hören über die Welt, in der wir leben, denke ich. Ich bin sehr gespannt drauf. Viel Vergnügen.
So, jetzt funktioniert es. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich werde Ihnen heute in der Tat etwas erzählen über die Arbeit in unserem Forschungsprojekt, und zwar insoweit sie Grundfragen betrifft, die in der Tat auch in unserem philosophischen Teilprojekt, das sich mit Bewertung und Reflexion des Ganzen beschäftigt, diskutieren lässt. Volker hat eben gesagt, ich sage etwas über die Welt, in der wir leben. Wahrscheinlich sage ich etwas über die Welt, in der wir leben werden, zumindest teilweise leben werden. In der Tat, also unser Projekt beschäftigt sich also mit mobilen, kontextbezogenen Systemen, die heute, ich werde die Begriffe dann auch noch erklären, vor allen Dingen unter dem Stichwort Ubiquitous Computing, Pervasive Computing oder Ambient Intelligence behandelt werden. Sie haben das sicher alle schon mal gehört vom Kühlschrank, der erkennt, wann die Milch abgelaufen ist und sofort eine neue bestellt und all diese Dinge. Also es gibt in der Tat schon einige, ich sage ganz bewusst, Inselanwendungen, also in überschaubaren Feldern, aber der Anspruch geht in der Tat weiter. Und über diesen Anspruch wird in gewisser Weise auch mein Vortrag handeln. Gut, also ich habe das Ganze genannt, das Ganze hat noch einen Untertitel, der Verlust der Schnittstelle bei der Nutzung allgegenwärtiger Informationssysteme und die Grundfragen der Ethik. Ich werde das jetzt in der Folge dann auch etwas genauer ausführen. Ich habe ein paar Folien gemacht, die einfach die erleichtern sollen, dem Vortrag zu folgen, aber prinzipiell geht es immer auch natürlich ohne Folien. Gut, meine Damen und Herren, die Internetethik hat in den letzten Jahren Erweiterungen erfahren, die nicht nur unter dem Stichwort Internet 2.0, also der interaktiven Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten zu diskutieren sind, sondern auch unter dem Stichwort Internet der Dinge. Es geht bei dieser Erweiterung des ethischen Fragens nicht nur um die Kernfragen der Interneterörterung, welche die globale Verknüpfung von Wissensbeständen, das Verhältnis von Offline- und Online-Existenz, neue Möglichkeiten der Manipulation oder der netzbasierten globalisierenden Ökonomie und der mit ihr heraufbeschworenen sozialen und kulturellen Konflikte betreffen, sondern um die Frage nach der Stellung des Handlungssubjektes in einer medial so aufgerüsteten Welt, dass auch materielle Dinge, die mit eigenen Befugnissen ausgestattet sind, zum Kommunikationspartner werden können. Jetzt muss ich mal gucken, in der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert. Ja, dann haben Sie so einen Überblick über meinen Vortrag. Wenn nun die Potenziale der unter den Stichworten Ubiquitous Computing, Pervasive Computing oder Ambient Intelligence gefassten Technologie im Fokus stehen, so liegt das zum einen daran, dass zum Verständnis dieser Technologie notwendigerweise die Vision gehört. Denn in der Tat handelt es sich hier nicht um eine konkrete Technologie, sondern um eine technologische Idee, die bisher nur teilweise und nur auf mehr oder weniger abgeschotteten Inseln eine gewisse Realisierung erfahren hat. Gerade in der Thematisierung einer sich in der Entwicklung befindlichen Technologie ergibt sich das Problem, dass ihr tatsächlicher, aktueller Status wenig über sie aussagt. Vielmehr müssen wir das forschungsleitende Interesse mit in den Blick nehmen, wenn wir begreifen wollen, um was es bei dieser Technologie geht. Zum Zweiten liegt es im Wesen einer philosophischen Analyse, dass sie die Potenziale und Zweckideen einer Technologie, insofern auch deren mögliche Anwendungen in den Fokus nimmt. Es geht aber nicht um eine Worst-Case-Analyse, sondern darum, vor allem negative Potenziale aufzudecken, um auf die Entwicklung der Technologie Einfluss nehmen zu können. Es geht also weniger um eine Kritik bestehender Forschungsintention, als vielmehr um das Aufweisen von Gefahren, die in der Technologie liegen. Deren frühzeitige Erörterung soll einen Beitrag für menschengerechten, also die Handlungsautonomie und Verantwortungsfähigkeit des Menschen unterstützenden Gestaltung der Technologie leisten. Es geht um die Möglichkeit der Herstellung von Transparenz, Kontrolle und Steuerung technischer Funktionen. Schließlich soll nicht der Mensch untertan der Technik, sondern deren Steuermann sein. Insbesondere sollen die Potenziale ins Blickfeld gerückt werden, die die Möglichkeit des Handelns einschränken bzw. der Personalidentitätsbildung als der notwendigen Voraussetzung für die Zuschreibung von Handlungen behindern können. Es gibt nun zwei Grundfragen jeder ethischen Theorie, die selbst nicht ethischer, sondern erkenntnistheoretischer Natur sind. Nämlich die Frage nach der Identität des Handlungssubjekts und die nach der Wirklichkeit, in der wir handeln sollen. Entscheidend für die Verantwortbarkeit und Zurechenbarkeit von Handlungen ist die Frage nach der Identität des Handlungssubjekts. Ist diese wie bei einem Schizophrenen geschwächt oder nur eingeschränkt vorhanden, dann sind auch Verantwortungszuschreibungen nicht ohne weiteres möglich. In Zeiten, in denen sich Menschen in ihren Äußerungen aufspalten und sich in separierten Lebensräumen, denken Sie an die genannten Differenzen zwischen Online- und Offline-Existenz aufhalten, ist die Gefahr einer Transformation des Menschen in ein Divisum, ein Begriff von Günter Anders, um in gewisser Weise zu zeigen, dass das Individuum nicht zuletzt aufgrund von bestimmten medialen Dispositionen zum Divisum werden kann, also zu einem aufgespaltenen, zu einer aufgespaltenen Existenz. Also die Gefahr einer Transformation des Menschen in ein Divisum mit entsprechenden Problemen bei der Verantwortungszuschreibung gegeben ist. Eng mit der Frage nach dem Handlungssubjekt ist die nach der Wirklichkeit, in der wir handeln sollen, verknüpft. Wenn wir handelnd in die Welt eingreifen wollen, müssen wir die Wirklichkeit dieser Welt, wenn nicht in einem absoluten, so doch in einem lebensweltlich relativen Sinne bestimmen. Wir müssen wissen, dass es nicht geboten ist, einzugreifen, wenn auf der Bühne Wallenstein ermordet wird. In medial disponierten Handlungsumgebungen kann allerdings genau diese Bestimmung zum Problem werden. Wirklichkeit wird traditionell als ein Widerstand gegen meinen Gestaltungswillen begriffen. Das ist eine Definition von Wilhelm Dilthey, großer Philosoph, der im ausgehenden 19. Jahrhundert, noch im Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Wenn diese Widerständigkeit nun nicht mehr in den Fokus kommt, kann es zu Fehleinschätzungen und Fehlhandlungen kommen. Lassen Sie mich damit meine These nochmal formulieren. Ich habe schon weitergeschaltet. Ja. Es gibt zwei Grundfragen jeder ethischen Erörterung, die selbst im engeren Sinne nicht ethischer Natur sind. Diese Fragen begründen jede ethische Debatte und verschaffen ihr Orientierung. Jeder ethische Diskurs muss sich diesen beiden Fragen stellen, will er seine praktische Bedeutung für bestimmte Anwendungsbereiche belegen. Es geht zum einen um die Frage nach der Identität des Handlungssubjektes, das verantwortlich agieren soll und dem Handlungen zugeschrieben werden können. Zum anderen geht es um die Frage nach der Wirklichkeit, in der wir handeln sollen. Beide Fragen berühren angesichts neuer, smarter und selbstständig agierender Informationssysteme die Informationsethik in elementarer Weise. Wirklichkeitserfahrung und personale Identitätsbildung werden sich in von ubiquitären Systemen erschlossenen, intelligenten Umgebungen anders vollziehen, da durch den Verlust der Schnittstelle die Widerständigkeit, die für die Wirklichkeitserfahrung ebenso bedeutsam ist, wie für die Ausbildung der Personalidentität zumindest teilweise aufgehoben wird. Kommen wir damit zur Idee ubiquitärer Systeme. Im Fokus dieser Erörterung steht ein Feld, das vor allem unter den Begriffen, ich habe sie schon mehrfach genannt, also Ubiquitous Computing, Pervasive Computing und Ambient Intelligence gefasst wird. Es handelt sich um eine Forschungsidee, die um das Jahr 1990 geboren wurde. Mark Weiser hatte die Vision, dass eines Tages die gesamte Mesosphäre, also die Sphäre, die wir in gewisser Weise wahrnehmen können und auf die wir unmittelbar auch körperlich einwirken können, als dass die gesamte Mesosphäre von selbst organisierten, kontextverstehenden informatischen Systemen durchdrungen ist. Dass wir ubiquitär, also überall und jederzeit, eine informatische Begleitung unserer Handlungen haben. Überall und jederzeit können wir handlungsrelevante Informationen erlangen, also erfahren, wo die nächste Post ist, wie wir am besten in der Rush Hour durch die Stadt kommen, wann ein Gebäude gebaut und welche Veränderungen an ihm vorgenommen wurden. Ubiquitäre Systeme informieren mich nicht nur, sie übernehmen für mich auch Organisationsleistungen, etwa die Wegstreckenplanung bei Reisen inklusive der Buchung von Fahrkarten und Flugtickets, entsprechend der Mobilitätsangebote und natürlich auch meiner finanziellen Möglichkeiten. Sie überwachen für mich den Lebensalltag, beantworten lästige Anrufe für mich über sogenannte Avatare, die mit meiner Stimme reden, prüfen, ob Ablaufdaten von Produkten in meinem Kühlschrank überschritten sind und so weiter. Informationen können wir über mein Handy oder ein Headset mitgeteilt bekommen. Am Ende der Entwicklung würde das völlige Fehlen der Hardware stehen. Wir müssen einfach nur eine Wand ansprechen und schon wird uns die gewünschte Information auf dieselbe projiziert. Die unter den genannten Begriffen subsumierten Technologien und Ideen, die in unterschiedlicher Weise eine technische Realisierung erfahren können, werden von nicht wenigen Informatikern abgelehnt. Und zwar deshalb, weil sie in ihren Augen natürlich auch unerfüllbare Ansprüche erheben und nicht zuletzt, weil, wir werden es noch genauer sehen, mit der Idee eines Systems, also ubiquitär heißt sozusagen all überall, wörtlich übersetzt, wo auch immer, ubiquitas, wo auch immerheit, wenn Sie das ganz wörtlich übersetzen wollen, dass dieses System sie quasi überall und jederzeit auch observieren kann. Als Weiser den Begriff Ubiquitous Computing einführte, dachte er an eine mobile, jederzeit und an jedem Ort mögliche Nutzung von örtlichen und nicht ortsgebundenen Informationen ohne die beschwerliche Begleitung der Hardware. Die sichtbare Schnittstelle zwischen Mensch und Computer sollte verschwinden. eine die sichtbare Realität ergänzende Information, die unter dem Stichwort Augmented Reality gefasst ist, sollte mir aber ohne Bedienungsaufwand überall und jederzeit zugänglich sein. Der Nutzer wäre beständig online, ständig mit lokalen Informationsanbietern und dem Internet verbunden. Weiser glaubte, dass eines Tages die ganze Welt smart, uns informatisch aufgeladen und unserer jeweiligen Nutzungsabsicht angepasst erscheinen könnte. Die Dinge mit Sensoren und nahezu unsichtbaren über Funk oder Bluetooth vernetzte RFID-Chips, Mikroprozessoren oder Kleinstcomputer ausgestattet, erhalten nicht nur ein Gedächtnis, sie sind auch zu einem Dialog mit uns und mit den Dingen unserer Umgebung fähig. Wie auch immer der derzeitige Forschungsstand ist, auf dem Weg zu einer unsichtbarer werdenden Hardware befinden wir uns bereits. Mit Hilfe von Sensoren werden Umweltdaten Rechnern zugeführt und für mögliche Nutzungen zur Verfügung gestellt. Und nicht nur die zur Verfügungstellung von Informationen soll überall möglich sein, sondern auch, dass unser gesamtes Leben von sogenannten virtuellen Agenten unterstützt wird. Virtuelle Agenten sollen Organisationsleistungen erbringen und uns freimachen für wichtigere Dinge, was auch immer diese sein mögen. Schauen wir zur Erläuterung der Vision auf die drei Begriffe, mit denen diese Idee vornehmlich benannt wird. Der Begriff Ubiquitous Computing ist, ich habe das eben schon angedeutet, metaphysisch bzw. theologisch aufgeladen. Die Ubiquität, die wo auch Immerheit, war im scholastischen Denken, also in der mittelalterlichen Philosophie, etwas, was Gott zukam, der überall nicht nur präsent war, sondern auch überall wirken konnte. Diese Aufladung ist kein Zufall, dient sie doch der Potenzierung der Vision und einer Betonung der Unausweichlichkeit ihrer Realisierung. Unter dem Einfluss ökonomischer Intentionen hat sich in den letzten Jahren der Begriff des Pervasive Computing in vielen Forschungsbereichen gleichberechtigt durchgesetzt. Der Ausdruck betont, dass unsere gesamte Welt, in der wir leben, informatisch durchdrungen ist, dass die unbelebte Natur eine informatische Belebung erfährt. Die Durchdringung betrifft alle unbelebten, aber auch belebten Entitäten, vom Schlachtvieh bis zum potenziellen menschlichen Patienten. Ja, der Mensch erfährt möglicherweise aufgrund einer fortschreitenden Transformation in eine Art Cyborg, dessen physisch-organische Disposition durch intelligente Prothesen und Implantate verbessert ist, selbst eine informatische Aufrüstung und eine Verknüpfung mit dem Gesamtsystem. Also denken Sie zum Beispiel an Risikopatienten, die in gewisser Weise einen Chip implantiert bekommen, der permanent Vitaldaten an das nächste Krankenhaus sendet. Und wenn die Vitaldaten irgendwie gefährlich abweichen, bekommen Sie einen Anruf auf Ihrem Handy und sagen, so, jetzt gehen Sie bitte mal ins nächste Krankenhaus, Sie sind Herzinfarkt gefährdet oder so. Das ist jetzt schon möglich. Ne? Also solche Dinge werden auch schon angewandt, natürlich insbesondere auch in der US Army, können Sie sich vorstellen, da hat man das schon in größerem Maße ausprobiert. In den von der EU unterstützten Forschungsprojekten hat sich der Begriff Ambient Intelligence eingebürgert. Nebenbei ist mir aufgefallen, so in jüngster Zeit wird dieser Begriff immer häufiger gebraucht, aus einem ganz einfachen Eindruck. Es gibt immer mehr Mittel über den Topf, der Ambient Intelligence Projekte unterstützt. Also hat man da so einen stillen Wechsel des Leitbegriffes vorgenommen. Aber ich erkläre gleich noch, was es mit diesem Begriff auf sich hat. Dieser Begriff Ambient Intelligence soll gegenüber rein kommerziellen Überlegungen stärker die soziale Einbettung der Technologie und die Interaktion mit dem System betonen. Bei Ambient Intelligence geht es um eine Intelligenz, die in unserer unmittelbaren Umgebung liegt, und zwar in dem Sinne, dass sie uns jederzeit selbstverständlich zur Verfügung steht. Der Begriff benennt auch die Kontextgebundenheit der Information. Der englische Begriff Intelligence hat schließlich noch die Bedeutung einer nachrichtendienstlichen Tätigkeit. Es geht also auch um Informationen, die nur bestimmten Personen in bestimmten Situationen zur Verfügung stehen. in nachrichtendienstlichen Verhältnissen ist die Idee der Vertraulichkeit impliziert. Ambient Intelligence meint insofern nicht nur die Einbettung in die physikalisch erfassbare Umgebung, sondern auch in soziale Kontexte. Für Soraka und Bray, das eine ist ein Däne, der andere ist ein Niederländer, ist Ambient Intelligence ein Versuch, die Technologie des Ubiquitous Computing und des Intelligent User Interfaces zu kombinieren. Unter Intelligent User Interface verstehen die beiden Autoren alternative Bedienungselemente zu Maus, Tastatur oder Monitor. Diese Bedienungselemente sollen intuitiver, sicherer und effizienter und darüber hinaus personalisiert und dem jeweiligen Kontext angepasst sein. Mit Ambient Intelligence soll nun eine radikale Änderung in der Interaktion mit dem Computer stattfinden. Ich werde gleich nochmal darauf eingehen. Bei aller Differenzierung der von Weiser eingeführten Idee zeigt sich aber, dass mit den drei Begriffen nur Betonungsverschiebungen vorgenommen werden. Tatsächlich muss jeder Begriff, sofern die Vision konsequent zu Ende gedacht wird, alle artikulierten Momente mitdenken. Wir können aber konstatieren, dass die drei Begriffe alle ihre perspektivische Berechtigung haben. Dennoch bezeichnen sie nichts, was von den jeweils anderen Benennungen in seiner Vision streng abgehoben werden könnte. Halten wir also fest, das, was man unter dem Begriff Ubiquitous Computing versteht, auf den ich mich in der Folge wegen seines historischen Primats beschränken will, ist keine konkrete Technologie, sondern eine technologische Vision, in der unterschiedliche technische Entwicklungslinien und Realisierungsweisen konvergieren. Es ist ein Charakteristikum technischer Forschung, dass die Vision ein konstitutives Moment des technischen Entwurfs ist. So konvergieren ältere informatische Ideen wie Mobile Computing, Sentient Computing oder Context Aware, also Sentient ist sinnhaftes Aufnehmen von Umweltdaten, Context Aware ist Kontext, also auch Umgebungsdaten aufnehmen, mit dem, was gerade mit den Begriffen umschrieben ist. Also es gab in der Tat vorher vor allen Dingen unter diesem Begriff Mobile Computing schon, wenn Sie so wollen, ältere Linien, die jetzt in der Tat in diesen Begriff des Ubiquitous Computing eingeflossen sind. Es ist ohnehin so, bei technischen Entwicklungen ist es natürlich immer so, dass es Wandlungen gibt, der Grundbegriff. Also denken Sie zum Beispiel nur an ein modernes Handy. Also vor ein paar Jahren wäre Mobile Phone oder Mobiltelefon noch die angemessene Benennung gewesen. Heute können Sie das beim besten Willen nicht mehr sagen. Das ist ein Kleinstcomputer, da ist in der Regel ein Foto drin, da können Sie Tonaufnahmen machen, Sie können alles Mögliche machen, haben Internetanschluss. Also das jetzt einfach nur noch als Mobiltelefon zu bezeichnen, würde die Sache wahrscheinlich nicht mehr so genau treffen. Viele Anwendungen von ubiquitären Systemen ergeben sich nun aus der Idee, dass wir von der raumzeitlichen Welt eine digitale Schattenwelt erzeugen können, die parallel zu dieser, aber auch zur sozialen existiert. Man geht davon aus, dass alle Lebensbereiche unterstützt, miteinander verknüpft und effizienter gestaltet werden können. Für jede Handlungsintention soll zu jeder Zeit an jedem Ort die richtige Information angeboten werden, wobei richtig heißt, dass sie dem jeweiligen Handlungskontext bzw. der jeweiligen Nutzerintention angepasst ist. Die Systeme sollen adaptiv, also lernfähig sein und unseren Wünschen möglichst präzise und vorauseilend entsprechen. Und sie sollen darüber hinaus zu eigenen Interpretationsleistungen fähig sein. Damit dringt Technologie der Idee nach in ein ureigenes Feld der Kulturwissenschaft, nämlich in das der interpretatorischen Weltaneignung. Also genau das, was bisher immer nur Literaturwissenschaftler, Historiker gemacht haben, Kulturwissenschaftler generell. das wird in gewisser Weise jetzt auch von Systemen in Anspruch genommen, dass sie zumindest uns in Lebenssituationen erkennen können und entsprechend unterstützen. Fassen wir die wichtigsten Merkmale des Ubiquitous Computing zusammen. Ich habe das nochmal aufgelistet. Weitgehendes Verschwinden von Hardwarekomponenten, Adaptivität des Systems, Selbstorganisiertheit des Systems, Kontextwahrnehmung des Systems, also die Fähigkeit, Situationen zu interpretieren, informatische Aufladung der physikalischen Umwelt, mobile bzw. ubiquitäre und allzeitige Anwendbarkeit von informatischen Systemen und schließlich Verknüpfung von lokalen und globalen Informationen. Damit will ich zum dritten Punkt kommen. Also der dritte Punkt lautet das Problem, das Verschwinden der Schnittstelle und der Widerständigkeitsverlust. Eine intelligente Handlungsumgebung erweitert nun meine Wirkwelt und verschiebt deren Umfang zugunsten der Merkwelt. Das sind Begriffe, die stammen von einem Biologen oder Physiologen, der vor allen Dingen im 19. Jahrhundert gewirkt hat. Er hat Jakob von Uexküll und er hat also unterschieden zwischen dem, was ein Organismus aufnehmen kann und dem, was er in gewisser Weise Kraft seiner körperlichen Fähigkeiten insbesondere bewirken kann in der Welt. Ja, das ist so ein Unterschied gemacht. Nochmal. Also eine intelligente Handlungsumgebung erweitert nun meine Wirkwelt und verschiebt deren Umfang zu Ungunsten der Merkwelt. Das heißt, ich kann mehr bewirken, wie ich wahrnehmen kann. Ich werde das gleich noch genauer erläutern. Ich kann mit Hilfe einer intelligent gewordenen Umgebung mehr bewirken, als ich tatsächlich einzusehen vermag. Meine Handlungen erhalten eine über meine Wirkabsicht hinausreichende Bedeutung. Das System speichert meine Wirkabsicht und bindet sie in einen allgemeinen Orientierungsrahmen ein, der dem System nützlich sein kann, nicht aber notwendigerweise meinen Intentionen entsprechen muss. Die Wirklichkeit wächst in gewisser Weise schneller als die einsehbare Realität. Eine informierte Handlungsumgebung setzt mit einem Knopfdruck eine Vielzahl von miteinander verknüpften Wirkungsketten in Gang. Die Umgebung in der Vision des Ubiquitous Computing erscheint verkleidet, das heißt, sie ist mehr und anders, als sie uns erscheint. Meine Sichtweise wird jetzt nicht nur durch meine Kultur und Lebensgeschichte disponiert, sondern auch durch eine autonome technische Apparatur. Die intelligente Handlungsumgebung sozialisiert in gewisser Hinsicht die unbelebte Natur, entsozialisiert aber zugleich die menschliche Gesellschaft, insofern sie soziale Bewegungen unter dem Gesichtspunkt der Effizienz bei der Verwirklichung von Wünschen fokussiert. Dass diese Wünsche sozialer und psychologischer Wandlungen unterliegen, dass sie verhandelt und korrigierbar sind, entzieht sich zumindest bisher einer technischen Behandlung. Kommen wir zum Schlüsselbegriff, mit dessen Hilfe sich problematisieren lässt, was die Idee des Ubiquitous Computing auszeichnet, nämlich den schon erwähnten Begriff der Augmented Reality. Die im Deutschen grundsätzliche Unterscheidung, ich werde auf die gleich nochmal eingehen, zwischen Realität und Wirklichkeit, kann im Englischen nicht adäquat wiedergegeben werden. Realität benennt in ihrer ursprünglichen, wörtlichen Bedeutung die Sachhaltigkeit eines Gegebenen. Realitas heißt ein Begriff aus dem mittelalterlichen Latein, der benennt eigentlich die Sachhaltigkeit, die Konkretheit, die konkrete Gegebenheit eines Sachverhaltes. Wirklichkeit dagegen ist zum einen durch die eben schon genannte Widerständigkeit gegen meinen Formwillen ausgezeichnet. Zum anderen ist sie eine Horizontordnung, die Welt ordnet und Realitätsstücke symbolisch verknüpft. Sie hängt nicht an den einzelnen konkreten Realitätserfahrungen, sondern transzendiert diese auf eine höhere Ordnung hin. Realität dagegen kennzeichnet die konkret gegebene sachhaltige Gegebenheit. Ich versuche das an einem einfachen Beispiel, das vielleicht viele von Ihnen auch nachvollziehen können, zu verdeutlichen. Also wenn Sie viel getrunken haben, dreht sich der Boden, erschwankt. Aber dadurch kommt Ihr Bild von der Wirklichkeit, Ihre Wirklichkeitsauffassung noch nicht durcheinander. Zweite Verdeutlichung, vielleicht haben einige von Ihnen den Film von Peter Weir, die Truman Show, mal gesehen. Also der Truman ist eine Person, die auf einer, ja, in einem gigantischen Studio lebt, quasi auf einer Insel lebt. Man hat ihn frühzeitig traumatisiert, damit er die Insel nie verlässt. Also er hat bei einem Segelturn sozusagen seinen Vater verloren, er will nie wieder auf das Wasser gehen. Er bleibt immer auf dieser kleinen Insel, in dieser kleinen Kleinstadt, in der er lebt. Und die ganze Umwelt, das sind alles Schauspieler, nur er, sein ganzes Leben wird quasi für eine Endlosserie wie die Lindenstraße sozusagen weltweit vermarktet. Das ist die Idee von diesem Film von Peter Weir, die Truman Show. Und dieser Truman, der bekommt irgendwann mal Irritation. Also ich nenne Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Also irgendwann fällt mal ein Scheinwerfer runter. Denken wir, na, was ist da los? Wird schnell über Funk eine Nachricht weitergegeben, dass ein Flugzeug irgendwelche Güter verloren hat. Okay, gut, können Sie wieder einordnen. Ne? Jetzt summiert sich in dem Film diese kleinen Irritationen. Also verstehen Sie, es muss erst einiges zusammenkommen, bis Ihre Wirklichkeit wirklich ins Schwanken gerät. Ne? Ein ganz anderer Prozess. Wenn ich jetzt von Symbolebenen auch rede, da habe ich von einem Philosophen, Ernst Cassirer heißt der, ein großes, dickes, dreibändiges Werk geschrieben, die Philosophie der symbolischen Formen, eine Anleihe gemacht, und der sagt, dass man verschiedene Wirklichkeitsebenen nicht ohne weiteres verknüpfen kann. Also um ein Beispiel zu nennen, wenn ein Künstler, ein Theologe und ein Meteorologe über den Himmel reden, dann können Sie nicht mit theologischen Argumenten den Meteorologen widerlegen und der Meteorologe kann den Theologen nicht widerlegen. Und der Künstler hat wieder eine andere Auffassung von dem, was er unter einem Himmel versteht. Also es gibt verschiedene Weisen in gewisser Weise, die Welt zu verknüpfen. Für Cassirer ist zum Beispiel Religion ein Mythos, so eine Weise, die Welt zu verknüpfen. Die Wissenschaft ist eine andere Weise, aber auch nur eine Weise unter vielen anderen, die Welt zu verknüpfen. Und er untersucht dann in seinem Hauptwerk auch noch die Sprache und zeigt, wie unterschiedliche Sprachen auch ganz unterschiedliche Welttypen herstellen. Also nur, dass Sie sich eine Vorstellung machen können, im Altgriechischen gibt es nicht nur aktiv und passiv, sondern auch noch eine Medialform. Das können Sie sich vorstellen, wenn man die Welt in dieser Medialform zu fassen versucht, die weder aktiv noch passiv ist, da denkt man irgendwie anders auf die Welt. Da ist nicht alles erleidend und alles tätig, sondern es gibt noch sowas dazwischen. Also wie auch immer, untersucht so verschiedene Formen, die Welt zu verknüpfen. Und Wirklichkeit ist, wie gesagt, gekennzeichnet. Ich gebe gleich nochmal eine kleine Definition. Unten steht sie auch schon auf der Folie. Wirklichkeit ist also auf der einen Seite etwas, was meinem Formbild Widerstand bietet, und zum anderen ist es in gewisser Weise eine Verknüpfung, eine Kette, ein Verweisungssystem, wenn Sie so wollen. Also, ich lese Ihnen nochmal das vor, Sie können es auf der Folie sehen. Wirklichkeit ist also, was die sachliche Gegebenheit transzendiert und als Basis aller Realitätsbestimmung gegeben ist. Sie ist als eine an eine sachhaltige Widerständigkeit gebundene Verknüpfungs- bzw. Einbindungssphäre zu verstehen, die dem Einzelnen zuletzt auch Handlungen abverlangt. So. Beim Begriff Augmented Reality geht es nun um die Aufladung der Realität, also der einzelnen konkreten Sachhandlichkeiten unter bestimmten Handlungs- und Nutzungsoptionen. Augmented Realities sind eine Bedingung intelligenter Umgebungen, die raumzeitliche Objekte nach bestimmten Kriterien und Informationen verknüpfen. Dabei spielen sogenannte Nutzerprofile, die die kontextsensitiven Systeme zu erkennen und zu unterstützen glauben, eine zentrale Rolle. die zu Interpretationsleistungen fähigen Systeme sind, durch eine Als-Struktur gekennzeichnet. Das heißt, der Nutzer kommt beispielsweise als Reisender oder als Einkaufender in den Fokus. Eine intelligente Umgebung ist aber nicht in beliebiger Hinsicht informatisch ergänzt, sondern in Hinsichten, wie sie für mich wahrscheinlich, nützlich und hilfreich sind. Genau darin besteht ihre Smartness, dass sie sich meinen Wünschen und Intentionen in bestimmten Rollen, die ich einnehme, anzupassen und diesen entgegenstehende Widerstände möglichst auszuschalten vermag. In Bezug auf unsere Wahrnehmung findet in dem Sinne eine Virtualisierung statt, dass sie sozusagen in einen optionalen Zustand überführt wird. Wir orientieren uns also nicht an einer konkret und widerständig vorgegebenen Sache, als vielmehr an möglichen Wirkungen, die von der Sache ausgehen können. Die Sache selbst in ihrer konkreten Gegebenheit und Widerständigkeit verschwindet dabei aus dem Blick. Dafür treten Wirkungsmöglichkeiten einer nicht klar bestimmten Sache ins Zentrum. Die konkrete Gegebenheit ist dann nur eine Möglichkeit, die in gewisser Weise ihrer Faktizität beraubt ist. Die virtualisierte Wahrnehmung stellt weder eindeutige Relationen noch eine eindeutige Distanz der Sache her, sondern bietet mögliche Relationen und Distanzen. Das heißt, sie löst sich letztlich auch von unserem Leib und uns und seiner konkreten Positionierung und Empfindung und wird zum Produkt einer Konstruktion, die allerdings nicht ich geleistet habe, sondern die für mich als ein bestimmter Nutzertypus geleistet worden ist. Die virtualisierte Wahrnehmung bestimmt die Sachhaltigkeit des Gegebenen als eine Option, die die Widerständigkeit des Gegebenen eliminiert. Wirklichkeit wird so zu einer beliebig anwendbaren Spielform, in die ich jederzeit ein- und aus der ich jederzeit austreten kann. Die Virtualisierung der konkreten Sachhaltigkeit, also des konkreten Realitätsstückes, führt unmittelbar zu einem Verlust an Widerständigkeit und damit zu einem Wirklichkeitsverlust. Ich soll hier nicht verschwiegen werden, dass die Idee der Smartness die ubiquitäre Systeme auszeichnen soll, ein problematisches Modell menschlicher Interaktion zugrunde liegt, welches entwicklungspsychologisch der Erwartungshaltung eines Kleinkindes entspricht, das seine Wünsche von der Mutter umgehend erfüllt sehen will. Es ist insofern zu fragen, ob die technische Vision eines smarten Systems nicht in sich problematisch ist, nur ob eine solch magische Welt nicht letztlich den Menschen Kompetenzen nimmt mit entsprechenden Auswirkungen auf die Ausbildung der Personalidentität, die wesentlich ja auch durch Widerstandserfahrungen bzw. Erfahrungen der Anerkennung oder Nichtanerkennung von Handlungen ausgebildet wird. Nun darf Widerständigkeitsverlust nicht so verstanden werden, dass der Mensch seine personale Identität nur ausbilden kann, wenn er permanent die Widerständigkeiten und Unwägbarkeiten des Alltags im wahrsten Sinne des Wortes zu spüren bekommt. Damit wäre jegliche Entlastungsfunktion, die höhere Kulturleistung erst ermöglicht, in Frage gestellt. Widerständigkeitsverlust ist ein Merkmal jeglicher kultureller Entwicklung. Wir stellen jedoch in hochtechnisierten und hochkomplexen Gesellschaften fest, dass eine radikale Reduzierung von Widerstandserfahrungen, von Problemen wie Zivilisationskrankheiten, führen kann. In jeder komplexen Kultur wächst die Rolle der Mittelbarkeit, womit auch ein Verlust an Widerständigkeit eintritt. Wenn nun aber die Zwischenschaltung selbst zum Verschwinden gebracht wird, wenn die Medialität mit der materiellen Mesosphäre in gewisser Weise verschmilzt, dann haben wir es mit einer neuen Qualität zu tun. Es geht bei der Erhaltung von Widerstandserfahrung darum, dass die mediale Zwischenschaltung in ihrer Wahrnehmbarkeit um unserer Handlungsautonomie willen erhalten bleibt. Die für höhere Kulturleistung notwendige Entlastung muss im Dienst neuer Handlungs- und Selbstbestimmungsmöglichkeiten stehen. Es müssen also nicht nur Spuren des Medialen sichtbar sein, sondern das Mediale muss als etwas Bedien- und Kontrollierbares im Fokus bleiben. soll es nicht entgleiten und, wenn Sie so wollen, zu einer Entmündigungsapparatur degenerieren. Stellen wir die Frage, inwiefern durch ubiquitäre Systeme nun Fehlwahrnehmungen disponiert werden können. Unter Fehlwahrnehmung ist dabei Folgendes zu verstehen. Wir verkennen zum einen die Widerständigkeit des wahrgenommenen Objektes. Wir bestimmen zum zweiten den Sachgehalt der Realität falsch. Zum dritten verlieren wir den besonderen Zugang zu den Objekten unserer Wahrnehmung, insofern wir durch die Apparatur eine Entindividualisierung und Entkontextualisierung erfahren. Und zum vierten verkennen wir den Verknüpfungs- und Einordnungszusammenhang, der von mir bestimmte Handlungen erfordert. In Augmented Realities sind die Dinge in besonderer, meist orientierender Hinsicht mit Informationen verknüpft. Die gelieferten Informationen sind, wie gesagt, von Nutzerprofilen, also von standardisierten Umgangsweisen abhängig. Die natürliche Welt begegnet uns in einer vorgedeuteten Weise. Damit bezeichnet Augmented Reality eigentlich das, was mit Wirklichkeit gemeint ist, nämlich die Einordnung des konkret Gegebenen in einer Horizontordnung. Das System stellt für mich Wirklichkeit her, bindet das konkret gegebene Realitätsstück in eine vorgedeutete Wirklichkeit ein, entgleitet diese aber gleichzeitig ihrer Widerständigkeit. Im Gegensatz zur kulturellen Vordeutung schränkt die apparative Disposition die Wahrnehmung in Hinsicht auf bestimmte Handlungspräferenzen ein. Apparative Dispositionen sind in anderer Weise Komplexität reduzierend als kulturelle. Letztere, also kulturelle, legen die Wahrnehmung zwar auch fest, aber diese Festlegung lässt sich nicht auf Nutzerprofile reduzieren. So klammert die apparative Disposition beispielsweise ästhetische bzw. selbstzweckhafte Wahrnehmungsformen aus, weil sie nicht aufgrund von Standardisierung und Zweckorientierung zustande kommen und nur individuell und situativ vollzogen werden können. Der in die natürliche Welt geholte Cyberspace nimmt den Dingen aber nur scheinbar ihre Widerständigkeit. Im Cyberspace sind Widerständigkeiten Konstruktionen, die jederzeit dekonstruiert oder variiert werden können. Die Widerständigkeit der Welt ist aber nicht ein Konstrukt, sondern die grundlegende Erfahrung einer sich meinem Formwillen widersetzenden Welt. Die natürliche wie die kulturelle Welt lassen sich zwar wandeln, aber nicht smart gestalten, also im Sinne einer bestimmten Nutzungsabsicht umfingieren. Lassen Sie mich meine Ausführung an einem Beispiel erläutern. Als Mitte 2003 in Singapur der Versuch unternommen wurde, an den Schädeln zusammengewachsene siamesische Zwillinge zu trennen, orientierte man sich bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten der Operation an Bildern, die mit Hilfe von Magnetresonanztomographien gewonnen wurden und den Operateuren die Möglichkeit einer virtuellen Reise durch die verwachsenen Schädel gaben. Das Problem, das dabei unterschätzt wurde, war aber die Kluft zwischen Virtualität und Realität sowie Wirklichkeit. In einem von Joachim Müller-Jung in der FAZ geschriebenen Artikel über den Fall heißt es dazu, ich zitiere, die Ärzte vertieften sich in ihre mit Hochleistungsrechnern erzeugte, aus mathematischen Algorithmen konstruierte Hirnarchitektur, deren Grenzen man leicht zu übersehen bereit ist. Sie nahmen die Lücken auf den Digitalbildern nicht wahr, die von den Computern mit Pixeln aufgefüllt wurden, die aber von den augenscheinlich diffizilen Verhältnissen im Schädel der Zwillinge meilenweit entfernt waren. Mit anderen Worten, die Ärzte schenken blind für die Schwächen solcher bildgebender Verfahren einem Computermodell Vertrauen, das die wahre Größe der von ihnen angenommenen Aufgabe nicht hinlänglich verdeutlichte. Also, nur mal kurz zu sagen, diese Bilder sind keine Spiegelungen der Verhältnisse, sondern sind Hochrechnungen der Verhältnisse. Das Problem, das hier angesprochen wird, ist, dass selbst mit einer verbesserten Technik ein 1:1 Weltmodell nicht möglich ist. Selbst dann nicht, wenn dieses Modell nur einen eingeschränkten medizinischen Bereich fokussieren soll. Es gibt zwar gelungene Annäherungen an die fokussierte Sache, die Sache aber ist unendlich ausdifferenzierbar. Insofern eben auch nicht vollständig zu fixieren. Es war also die durch die angewendeten virtualisierenden Verfahren angeregte Imagination der Ärzte, die zu einer Fehleinschätzung der Sachverhalte führte. Die Widerständigkeit der Sache lässt sich selbst durch eine perfekte virtuelle Technik nicht aufheben. Eine Technik, die nicht nur wie im Falle der Verwendung einer Lupe den Fokus auf eine Sache verstärkt, sondern diese durch Berechnungsvorgänge erweitert und in Sonderbeziehungen setzt, marginalisiert die Widerständigkeit der Sache. Die Unerschöpflichkeit der widerständigen Sache wird auf bestimmte Optionen hin angelegt. Das Problem, das dabei entsteht, ist, dass die Widerständigkeit der Sache unterschätzt wird und es, wie gesagt, zu Fehlzuordnungen kommen kann. Wenn die informatische Durchdringung der Welt selbstverständlich, also Teil unserer Lebenswelt geworden ist, das heißt, neben die kulturelle noch eine apparative Disposition der Weltwahrnehmung tritt, vergrößert sich die Gefahr einer Virtualisierung und damit der Auflösung von Realität und Wirklichkeit. Die apparative Disposition ist aber beim Verschwinden medialer Spuren nicht mehr ohne weiteres zu identifizieren. Und dabei gibt es keine Möglichkeit, diese zu verändern. Möglicherweise werden wir bestimmte Dinge künftig nicht nur sehen, wie sie sind, sondern wie sie sein könnten. Wir werden die Welt mehr denn je als ein Stoff der Gestaltung erfahren, weniger als etwas, das unserem Gestaltungswillen Widerstand bietet. Diesen Stoff der Gestaltung sehen wir aber nicht wie der Künstler oder Ingenieur, sondern als etwas, das nicht unsere Kreativität und Projektion benötigt, sondern uns im Gegenteil einen instantanen Weg zur Wunscherfüllung weist. Die Widerständigkeit gegen unseren Gestaltungswillen wird aber ein grundlegendes Moment der Welt bleiben. Der Raum wird in einer smart gewordenen Welt im wahrsten Sinne des Wortes weicher und unser Verhältnis zu den Dingen distanzierter. Die Begegnung mit Raumphänomenen wird unwirklicher. Fassen wir zusammen. Ein grundlegendes Problem bei der informatischen Aufladung der Gegenstände unserer Alltagswelt ist der mögliche Verlust an Widerständigkeitserfahrung. Wenn meine genannte Umwelt smart wird, wenn sich die eine Augmented Reality auf meine Nutzerintention einstellt und mir vorauseilend entgegenkommt, dann ist das elementare Charakteristikum von Wirklichkeit, nämlich seine Widerständigkeit gegen meinen Formwillen, in Frage gestellt. Die Selbstorganisiertheit ubiquitärer Systeme bewirkt, dass das System anstelle des Subjektes Träger von Handlungen wird. Handlungen werden zwar in der Regel vom Subjekt delegiert, es wird allerdings Handlungen geben, die meinem Wunsch vorauseilen oder einer allgemeingesellschaftlichen Zweckmäßigkeit entsprechen, die von mir weder ausdrücklich delegiert oder gewünscht sind. Das System erfasst mich als eine Nutzerstereotype, die einer anonymen Gemeinschaft zugewiesen wird, aus der ich nicht mehr ohne weiteres wie aus einem Verein austreten kann. Das System agiert dann in einer Weise, die sich letztlich meiner Kontrolle entzieht. Die Kontextsensibilität des Systems, die auf der Fähigkeit zu Dekontextualisierungsleistungen basiert, also auf Leistungen, Situationen oder Verhaltensweisen auf typische Bestände zu reduzieren, beziehungsweise bestimmte Bereiche in der Wirklichkeit zu desartikulieren, verschärft das benannte Problem. Es kann zu Fehlzuordnungen kommen, wenn die Systeme nicht mehr ausdrücklich bedient und nicht mehr ohne weiteres auf konkrete lebensweltliche Bedingungen justiert werden können, wenn also eine Eingriffsmöglichkeit in das System nicht mehr besteht, weil dessen Schnittstelle nicht mehr sichtbar ist. Noch eine Folie. Kompetenzverluste ergeben sich möglicherweise nun aus der Tatsache, dass mir intelligente Systeme alltägliche Organisationsleistungen abnehmen. Kompetenzen entstehen aus der Ausbildung von Vermögen und aus dem Wissen derer Grenzen, aber auch der Grenzen des Systems, mit dem ich umgehe. Wenn Systemgrenzen nicht mehr sichtbar werden, dann hat dies Auswirkungen auf die Kompetenzbildung und damit auf die Bildung der Personalidentität. Da die Systeme untereinander selbstständig erhobene Daten austauschen, verarbeiten und bewerten, kann das Zustandekommen von Informationen nicht mehr ohne weiteres nachvollzogen werden. So stehen wir vor dem Problem, wie wir die Widerständigkeit der Wirklichkeit als Grunderfahrung erhalten können. So wie ich Wirklichkeit durch die Widerständigkeit gegen meinen Formwillen erfasse, so bilde ich auch die personale Identität durch Widerständigkeitserfahrungen aus. Ich forme sie, indem ich Widerstände gegen meine Gestaltungsversuche erfahre. Die Gegenstände, die meine Welt ausmachen, fügen sich nicht einfach meinen Wünschen. Ich muss sie beobachten, ihre Wirkungsweise erkennen und Techniken und Routinen ausbilden, um mit ihnen umgehen bzw. sie beherrschen zu können. Dabei bietet sich nicht nur die Materialität der Gegenstände Widerstand, sondern auch deren geistig-kulturelle bzw. soziale Aufladung. Also Widerstand geht natürlich auch von der Institution aus. Also das Finanzamt beispielsweise leistet ihnen Widerstand. Ich hätte jetzt noch eine Viertelstunde, aber ich will die Sache etwas kürzer machen. Ich werde Ihnen einfach anhand der Folien noch so 5, 6 Minuten noch ein paar wichtige Dinge benennen. Ich denke, wir sollten den Rest dann auch für Fragen noch nutzen, wie wir es nicht überdehnen. Also ich gehe mal etwas rascher vor. Ich habe vorhin angedeutet, dass es neue Überlegungen gibt, wie man mit Systemen neu umgehen kann. Und da gibt es so Überlegungen, dass man beispielsweise an Modellen, also Sie kennen das vielleicht aus der Architektur, an Modellen herumbasteln, indem man mit Klötzen rumschiebt. Damit man also einfach Dinge aus der Umgebung, meinetwegen das Bleistift nimmt und dann irgendwas verschiebt und dann erscheint Ihnen da, also da ist eine Projektionsfläche, meinetwegen, dann erscheint Ihnen da was auf der Projektionsfläche. Also es soll alles ganz intuitiv sein, Sie müssen keine Knöpfe mehr bedienen, diese Probleme, die wir vorhin hatten, die existieren dann auch nicht mehr. Wir handhaben dann einfach die Gegenstände in unserer Umgebung. Es ist natürlich ein gewisses Problem. Also unsere Gesellschaft ist nun mal hochkomplex. Verstehen Sie? Ich denke, ob ein Ingenieur jetzt in Cursor bedient oder Klötze rumschiebt, also mir ist nicht ganz klar, was in diesen Überlegungen tatsächlich dann gewonnen ist. Es stellt sich auch die Frage, ob bestimmte andere Tätigkeiten nicht über kurz oder lang schlicht und ergreifend auch von Robotern übernommen werden können. Also alles, was sich durchgängig, wenn Sie so wollen, standardisieren und rationalisieren lässt, kann wahrscheinlich zumindest was einfache, weniger kreative Tätigkeiten anbetrifft, über kurz oder lang auch von Robotern umgesetzt werden. Das ist immer noch eine ganz andere Frage, was das kostet. Also das ist nochmal so, also da wird es rein ökonomisch auch Grenzen des Machbaren geben, muss ich Ihnen nicht lange ausführen. Also kurz und gut, es gibt so diese Idee des Ambient Display, dass wir also so alles in der Umgebung irgendwie antatschen und irgendwie auf der Projektion, die wir einsenden, passiert was. Jetzt haben wir in Stuttgart, wie Ihnen das zum Abschluss auch noch erwähnen, wir haben ein Konzept entwickelt, es nennt sich Parallelkommunikation. Und das beinhaltet in gewisser Weise, dass Sie letztlich über ein Endgerät jederzeit Metainformation über die jeweilige Information bekommen können. Also Sie können quasi mit einem Knopfdruck erfahren, wann, wie, wo eine Information beispielsweise erhoben worden ist. Wann ist zum Beispiel sehr wichtig in vielen Fällen. Also es gibt ja bestimmte Informationen, die sind schon 3 Tage alt. Jetzt gibt es Anwendungsbereiche, da spielt es keine Rolle, aber es gibt Anwendungsbereiche, da spielt es eine große Rolle. Oder, dass Sie erfahren können, aha, das ist von einem einzigen Sensor erfasst worden, das Datum. Da, wenn Sie sich dann ein bisschen auskennen, dann wissen Sie, Sensoren sind sehr anfällig. In der Regel versucht man durch eine Fusion von Sensordaten gewisserweise einen Mittelwert zu berechnen. Also, wenn Sie wissen, aha, das Datum ist von 10 Sensoren erfasst worden. Dann können Sie davon ausgehen, es wird einigermaßen stimmen. Aber von einem Sensor bin ich sehr skeptisch. Also solche Dinge können Sie in gewisser Weise. Also es geht darum, dass quasi im Endgerät quasi ein Kanal geöffnet wird, der Sie mit Metainformationen versorgen kann. Und ich will jetzt nicht alles ausführen, es geht auch darum, dass man beispielsweise in bestimmten Anwendungssituationen, das heißt also nicht immer, also verstehen Sie, wenn Sie das immer überprüfen wollen, da wären verschiedene Anwendungen obsolet geworden, also zum Beispiel Notfallsituationen. Notfallsituationen müssen Sie also entweder das, was Ihnen das System bietet, nutzen oder Sie lassen es bleiben. Lange Kontrollmöglichkeiten haben Sie da schlicht und ergreifend nicht. Das ist klar. Also zum Beispiel in der Notfallmedizin. Da gibt es interessante Anwendungen, dass man beispielsweise über so ein Handheld quasi, also so die Idee, Sie haben in Ihrer Armbanduhr meinetwegen Ihren Krankenkassenchip drin, Sie haben einen schweren Unfall gehabt, der Notarzt kommt dahin, gleicht ab über Funk, bekommt sofort Ihre Krankenakten praktisch präsentiert auf seinem Handheld, sieht, dass Sie zum Beispiel Bluter sind, dass er Ihnen bestimmte Spritzen nicht geben kann oder dass Sie Allergiker sind, also er kann Ihnen nicht einfach eine Beruhigungsspritze geben. Es kann natürlich im Notfall Ihnen das Leben retten, das ist völlig klar. In so einer Situation werden Sie nicht so sehr lange Überprüfung Zeit haben, wenn es wirklich um Leben und Tod geht. Also kurz und gut, die Überlegung ist, dass Sie ad hoc, wenn Sie Zweifel haben an einer Information, quasi in eine Kommunikation treten können mit anderen Nutzern. Sie können dann einfach sagen, haben Sie schon mal Erfahrungen gemacht dieser Information und dass Sie dann unter Umständen da in gewisser Weise eine Rückmeldung bekommen. Also dass Nutzer untereinander auch über das System in bestimmten Ausnahmefällen kommunizieren können. Und zum Dritten gibt es auch noch die Überlegung, dass man in gewisser Weise sogar mit den Systemeinrichtern in bestimmten Situationen in Dialog treten kann. Aber es wäre schon viel gewonnen, wenn also diese einfachen Metadaten, wann, wo, wie, von wem, wenn allein die schon zur Verfügung stehen können. Jetzt hat diese Überlegung der Parallelkommunikation noch eine öffentliche Seite, also eine gewisse Nähe zur sogenannten Diskurstheorie, die insbesondere von Habermas vertreten wird. Also Sie müssen bedenken, diese Systeme sind ja unspezialisiert. Also diese Systeme sind sozusagen Enabler-Technologien für allerlei mögliche Anwendungen. Wenn Sie jetzt den automatischen Co-Piloten testen, da haben Sie sozusagen eine Checkliste, da können Sie mit anderen Piloten ganz schnell die Richtigkeit und die Funktionalität eines solchen Systems überprüfen. Bei unspezialisierten Technologien ist das natürlich unendlich viel schwieriger. Das heißt, diese Systeme müssen schlicht und ergreifend auch in einer öffentlichen Diskussion, die natürlich jetzt auch die Politik betrifft, die natürlich die Öffentlichkeit betrifft, die NGOs betrifft und so weiter, geführt werden. Also wir kommen nicht daran vorbei, über die Potenziale dieser Systeme auch in einem öffentlichen Dialog zu reden. Ich will Ihnen das vielleicht noch in einem Beispiel abschließend verdeutlichen. Es gab vor ein paar Jahren eine sogenannte Futur-Leitvision des Bundesgesundheitsministeriums. Das hieß vital und gesund ein Leben lang. Und ich habe, wie ich das erste Mal gelesen habe, ich gedacht, es sei eine Satire. Aber es war ernst. Also sie haben das wirklich im Ernst gemeint. Also dass in Zukunft, wenn Sie zum Beispiel ins Ausland fliegen oder gehen, dann gehen Sie mal schnell bei MacCheck vorbei. Der MacCheck, dann gibt es auf jedem Bahnhof, auf jedem Flughafen, Finger wird reingesteckt, zack, Blut wird abgenommen und Sie bekommen da sofort Ihre Vitaldaten mitgeteilt. Oder in jedem Haus gibt es eine Analysetoilette. Also morgens, Sie stehen auf, gehen zur Toilette, pinkeln da rein, kriegen Sie sofort Ihre Vitaldaten genannt. Also ich würde sowas nicht wollen, muss ich Ihnen ganz offen sagen. Ich will nicht jeden Morgen dann gleich wieder hören, du hast so viel gesoffen. Und also wie auch immer, die Grundidee ist, dass Ihre gesamte Lebensweise letztlich einfließt in ein Beobachtungsszenario. Nebenbei erwähnt, die Krankenkassen sind sehr interessiert an diesen Überlegungen. Also zum einen, weil man in der Tat glaubt, da könnte man Geld einsparen, zum Beispiel bei der Patientenlogistik. In Freiburg zum Beispiel gibt es in der Radiologie ein großes Projekt, das auch einigermaßen funktioniert. Also Sie kommen da praktisch in die Radiologie rein und Sie müssen sich nicht anmelden. Sie kriegen ein Handheld und werden da durch die freien Räume geschleust. Also je nachdem, was frei ist, werden Sie direkt dahin geschickt. So ein selbstorganisiertes System. Das funktioniert ab einer bestimmten Größe, muss man dazu sagen. Also in einem kleinen Krankenhaus bin ich wieder skeptisch, aber in Freiburg in der Uniklinik funktioniert es. Ich kann Ihnen jetzt aus dem Kopf nicht sagen, wie viele Röntgengeräte und Kernspintomographen es da gibt. Aber es ist jedenfalls eine solche Masse, dass das funktioniert. Das heißt, Sie haben keine Wartezeit. Das würde ich sagen, beim Radiologen ist also das persönliche Verhältnis eher doch im Hintergrund. Wobei man sagen muss, auch da gibt es manchmal schon Irritationen, dass zum Beispiel ein Radiologe erkennt, dass eine junge Frau Brustkrebs hat oder so irgendwas. Also ganz so ohne ist es auch nicht. Aber es ist doch eine relativ mechanische Angelegenheit. Da hat man es mal ausgetestet. Aber natürlich mit Option für andere Anwendungen. Jetzt gibt es noch mehr, gerade im Gesundheitswesen, noch mehr Überlegungen, dass man irgendwann mal so über Telechirurgie, was weiß denn ich, die AOK hat ihre Spezialisten für Hüftgelenkoperationen in Berlin und die werden dann von Berlin aus überall Hüftgelenkoperationen vornehmen, entsprechend mit Chirurgierobotern. Ne? Also das heißt, die hocken dann in Berlin am Schaltpult und leiten die Operation hier in Konstanz. Und vor Ort gibt es nur noch so eine Notbesatzung, wenn irgendwas schief geht, dass die eingreifen können. Also diese Überlegung gibt es schon, muss man alles ein bisschen mit Vorsicht genießen. Sie finden diese Szenarien, wenn Sie lang genug rumgucken, auch im Netz, Sie finden die alle. Wie ernst die im Einzelnen sind, kann ich Ihnen nicht sagen. Wie auch immer, es wird auf diesem Feld sehr viel geforscht, es wird sehr viel gemacht. Kurz und gut, Sie können damit rechnen, dass es gerade im Gesundheitswesen oder im Versicherungswesen Anwendungsgebiete gibt, die, wie ich meine, öffentlich diskutiert werden müssen, weil sie in der Tat unser Verständnis von Privatheit doch ganz schön aushöhlt. Und ich denke, das können wir auch nicht über diese direkte technische Schaltung erreichen. Da müssen wir einfach in den öffentlichen Dialog treten. Gut, damit will ich es auf der Sache bewenden lassen und ich freue mich auf Ihre Fragen.
Ja, herzlichen Dank, Klaus Wiegerling, für den Vortrag. Vielleicht, um Ihnen zu illustrieren, während Sie sich warm denken und Ihre Fragen überlegen, ein paar Anmerkungen. Bei unserem Studiengang Kommunikationsdesign wurden mehrere Projekte, die durchaus etwas mit genau diesen Überlegungen zu tun haben, in den letzten Jahren gemacht. Diejenigen, die jetzt aus unserem Stall kommen, wissen wahrscheinlich, was ich meine. Stichwort Touchtisch zum Beispiel, ja, wie man andere Steuerungsmöglichkeiten hat, als die wir im Moment bei Rechnern kennen. Ja. Es gab ein Projekt, ein Workshop, der Kollege Professor Wickert, der Interface Design lehrt, ja, der genau an diesen Themen, Schnittstellen arbeitet, hat mit Studenten mal die Möglichkeit entwickelt, zum Beispiel Projektionen nur noch durch ein Handy zu steuern. Ja. Und alles Mögliche damit sozusagen virtuell in Bewegung zu setzen und so weiter und so fort. An diesen Dingen wird also gearbeitet, auch hier. Anderes Beispiel möchte ich Ihnen nennen. Es gibt in Barcelona eine Diskothek. Da bekommen die Besucher einen Chip in den Unterarm eingepflanzt. Und dann wird alles abgebucht, was sie konsumieren. Sie brauchen also nicht mehr zahlen. Das ist in manchen hochgradig betrunkenen Zuständen sehr von Vorteil, wenn man sein Portemonnaie nicht mehr zücken muss. Das wird schlichtweg abgebucht. Ja? Es ist verbunden mit Ihrem Konto und immer wenn Sie irgendwas bestellen, wird das sozusagen gescannt und fertig ist die Laube. Also, schöne neue Welten, da kommt eine Menge auf uns zu. Herr Wiegerling hat uns heute, wenn Sie so wollen, den theoretischen Hintergrund aufgebaut. Es war sicherlich sehr dicht, wahrscheinlich haben Sie die eine oder andere Frage oder vielleicht auch eigene Erfahrungen mit diesen Entwicklungen. Ja, haben Sie was beizusteuern oder wollen Sie was wissen dazu? Ja, bitte.
Also ich will jetzt kein Katastrophenszenario bauen, aber ich denke, man darf sich in einem Punkt nichts vormachen. Eine absolute Datenkontrolle gibt es nicht und wird es nicht geben. Man kann allerdings sehr wohl einige Sicherungen einbauen, die die Sache so erschweren, dass es, ich würde jetzt einfach mal sagen, für Kriminelle nicht mehr sehr attraktiv ist, einen kleinen Mann auszuspionieren. Also das denke ich dann schon. Banken werden dann noch ein bisschen aktiver sein müssen, was diese Sicherheitstechnologien anbetrifft. Aber ich denke, man kann das System in der Tat so sicher machen, dass es sehr, sehr aufwendig ist, das für kriminelle Dinge zu nutzen. Das glaube ich schon. Zweiter Punkt ist jetzt noch folgender. Also, darüber habe ich jetzt wenig gesprochen. Ich habe eben mal eine Andeutung gemacht. Man kann lange über diese Dinge reden. Es gibt zum Beispiel, was die notwendige Infrastruktur anbetrifft für ubiquitäre Systeme, bisher ökonomisch keinen Ansatz, wie das gelöst werden soll. Immerhin hat Google mal gesagt, das ist jetzt sehr interessant, und das bringt jetzt diese beiden Punkte zusammen, Google hat, also der Chef von Google Europa, der hier in Zürich seinen Platz hat, der hat gesagt, wir würden in sowas unter Umständen investieren, wenn dieses verdammte Sicherheitsproblem nicht wäre. Also das heißt, diese Systeme könnten natürlich für Google interessant sein. Ne? Aber Sie sehen, so wie Europa Gott sei Dank im Augenblick noch dasteht, gibt es hier Probleme. Also zum Beispiel nach deutschem Recht dürfen Daten nur zweckgebunden, also personalbezogene Daten nur zweckgebunden gesammelt werden. Also Sie können zum Beispiel, denken Sie mal an Big Brother, ich habe da mal eine Unterredung gehabt mit dem Herrn Wagenholz, dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter. Und der hat interessanterweise gesagt, dass er, also der Gerichtsstand von dieser Produktionsfirma war ja immer die Niederlande. Also es war Andy Mol, war ein niederländisches Unternehmen. Und er hat gemeint, dass wenn einer der Teilnehmer hier in Deutschland klagen würde, die dürfen ja bestimmte Informationen nicht weitergeben und müssen sich da permanent observieren lassen. Und er hat gesagt, er ist überzeugt, dass das vor einem deutschen Gericht nicht durchgehen könne. Also man kann zum Beispiel nichts unterschreiben, dass man die privaten Daten komplett freigibt. So nach dem Motto, ich habe ja nichts zu verbergen. Also er hat gesagt, es geht nach deutschem Recht definitiv nicht. Dieser Zweck, die Zweckbindung kann ein bisschen weiter sein, die kann ein bisschen enger sein, aber Sie können nicht einfach sagen, ich gebe meine Daten frei, ich habe nichts zu verbergen. Also wenn Sie so einen Vertrag unterschreiben, ist er ungültig. Unterschreiben können Sie, er hat keine Geltung. Wenn ein Unternehmen dann einfach über Ihre Daten frei verfügt, machen Sie sich strafbar schlicht und ergreifend. Aber wie gesagt, das große Problem ist, es muss immer erstmal ein Kläger da sein und es müssen halt Belege vorliegen. Und da liegt in der Tat natürlich auch der Hase im Pfeffer. Das ist nicht einfach.
Ich glaube, dass da aber auch ein Stimmungsumschwung da ist. glaube, dass sehr, also wenn man anschaut, was im Internet alles zum Beispiel an persönlichen Daten freiwillig preisgegeben wird, was für eine Lust sozusagen geradezu daran ist, alles Mögliche von seiner Privatsphäre in den öffentlichen Raum hineinzutragen, da hat sich ja was vollkommen verändert. Ne? Ja. Ich kann mich erinnern, ich glaube, war das Ende 70er oder 80 rum, großes Stichwort Volkszählung. Ja? Was damals vom Staat erfragt werden sollte, das ist im Vergleich zu dem, was Sie alle im Internet fast jeden Tag irgendwo eintragen in Datenbanken, geradezu lächerlich.
Ja, lächerlich.
Das ist wirklich dermaßen viel Privatsphäre bei der Volkszählung gewährt gewesen. Ja. Die kam nicht zustande, weil die Leute damals gesagt haben, da machen wir nicht mit, wir geben nicht in die Öffentlichkeit hinein so viele Daten von uns selbst preis. Da hat sich also was vollkommen gewandelt. Die Kommunikationskultur heute, die durch die heute vorhandenen technischen Systeme, insbesondere das Internet, sich entwickelt hat, die macht etwas selbstverständlich, was vor 20, 30 Jahren vollkommen undenkbar als Sozialverhalten war. Und da kriegen Firmen Daten zusammen, die brauchen gar nicht irgendwas erfassen. Wir schleppen denen das freiwillig hin und legen es auf den Tisch und machen im Grunde mit unseren Daten, wenn man so will, einen öffentlichen Striptease.
Also Sie müssen da auch aufpassen bei diesen Dingen. Also was man glaubt immer, ja, ich kann das ja wieder löschen. So einfach ist das nicht. Also wenn Sie so in bestimmten Lebensphasen findet man es ja lustig, wenn man mal der Gosse gelegen war, so nach einem Kneipenbesuch, dann stellt man das Bild so in so eine Website, weil das sollten Sie nicht tun. Also Sie müssen mitrechnen, dass bei einem Einstellungsgespräch jemand da ist, es werden viele Dinge einfach archiviert, verstehen Sie, das ist einfach dann da und es gibt Spezialisten, die finden die Bilder. Es kann Ihnen zum Nachteil gereichen, das muss Ihnen klar sein. Man sollte nicht alles reinstellen, was man einstellen kann, nach dem Motto, ich habe nichts zu verbergen. Also das ist sehr problematisch, diese Dinge. Also das ist ein Riesenproblem. Also zumal ich selber gesehen habe, also Sie kennen das vielleicht auch bei Metro Futures Store, da konnten Sie so mit Fingerabdruck bezahlen. Ne? Ich habe da mal eine Vorführung gesehen bei einer Informatikertagung. Da hat innerhalb von einer Minute hat er von seinem Vorgänger, der hat einfach so einen Tesa-Filmstreifen drüber geklebt, irgendwas bearbeitet, zack, dann hat er bezahlt mit dessen Identitätsnummer. Ne? Also, also kurz und gut, die Sachen sind nicht fälschungssicher, im Gegenteil, es gibt ganz neue, ungeahnte Möglichkeiten, muss man ganz klar sagen. Also auch biometrische Daten sind ganz heikel. Gab in Mainz am Hauptbahnhof da einen Versuch, der nicht sehr erfolgreich war. Gab immer wieder Falschidentifizierungen von Personen. Also jetzt können Sie sagen, naja gut, wenn Sie viel Mittel und Manpower rein investieren, dann können wir die Ergebnisse perfektionieren. Ich kann Ihnen aus dem Stegreif nicht sagen, wie man sich dagegen wehren kann. Aber ich kann nur sagen, man muss die öffentliche Diskussion wachhalten darüber. Das ist mir im Augenblick hier auch noch nicht genug. Also es ist zum Beispiel so, dass es in der Schweiz schon seit längerem Arbeitskreise gibt, die sich mit diesen Technologien beschäftigen. Also wir sind da in der Tat, was die öffentliche Diskussion anbetrifft, hinten dran. Jetzt können Sie sagen, die Schweiz ist ein kleineres Land und ja, die kriegen das schneller geregelt. Gut, Deutschland ist ein bisschen schwieriger. Größere Bundesländer, klar, ja. Aber ich denke, es wird dringend notwendig werden, dass man über bestimmte Dinge redet. Also zum Beispiel, ich sage Ihnen mal noch ein Beispiel, es gibt Autoversicherungen, die Ihnen sozusagen maßgeschneiderte Verträge anbietet, wenn Sie bereit sind, die Daten Ihres Bordcomputers vom Auto permanent abgleichen zu lassen. Das heißt, die wissen dann, wann sie am 3.4.2005 wo Sie da bei Rot über die Ampel gefahren sind, nachts um drei. Das können die theoretisch wissen. Die wissen, wie schnell sie gefahren sind. Die wissen, das ist alles äußerst problematisch. Nebenbei erwähnt, höhlt diese Sache auch das Versicherungsprinzip aus. Es gibt zum Beispiel auch schon Krankenkassen, die also sozusagen Lebensweisen bezogen ihnen Verträge anbieten wollen. Also wenn sie übergewichtig sind dann müssen sie Diät machen. Also es wird immer mehr auf Krankheitsvermeidung geschaut. Das heißt, irgendwann wird es so sein, dass wer krank ist, schuldig ist vor der Gesellschaft und dann muss die Zeche zahlen. Also es werden wir erleben. Irgendwann wird einfach das Versicherungsprinzip durch diese Techniken auch ausgebildet. Nebenbei haben wir darüber auch in Stuttgart schon mal eine Diskussion geführt. Es gab auch sicher Versicherungsvertreter, die gesagt haben, es gibt irgendwo eine Grenze. Wo man sich dann irgendwann mal fragt, verstehen Sie, für was soll ich mich da nur versichern?
Um Ihnen das klar zu machen, das Versicherungsprinzip heißt, wir fangen Risiken auf.
Ja.
Bestehende Risiken.
Ja, klar. Ja?
Das dreht sich gerade um und man versucht, Risiken auszuschließen und sagt, okay, ich versichere dich, wenn du Asthma hast, natürlich nicht gegen dein Asthma. Klar. Das schließen wir schon mal aus. Ja, und alles, was da an Folgeerscheinungen, Folgeerkrankungen kommen kann, das schließen wir aus. Hast du jemals irgendeinen Rückenschmerz verspürt, dann schließen wir aus, dich je zu behandeln, wenn du einen Bandscheibenvorfall bekommst und so weiter und so fort. Also das ist ein Bestreben, das Versicherer immer mehr machen. Und da ist zum Beispiel natürlich eine gefährliche Entwicklung, wenn Datenabgleich entstehen kann zwischen dem, was ich an Behandlung bekommen habe, was mein Arzt an Diagnosen stellt und so weiter, und dem, was der Versicherer über mich weiß.
Also, da gibt es in der Tat Handlungsbedarf und wie ich meine auch öffentlichen Diskussionsbedarf.
Das ist letztendlich natürlich, was Sie ansprechen, eine Frage des politischen Willens. Wollen wir das oder wollen wir es nicht? Wenn wir es nicht wollen, müssen wir halt gucken, dass wir es vermeiden. Also nochmals, in den 80er Jahren hat die Bundesrepublik Deutschland versucht, eine große, umfassende Volkszählung, die letzte ihrer Art, durchzuführen. Das Volk war dagegen und hat nicht mitgespielt. Und dann kam das auch nicht. Es wurde ein bisschen versucht, aber es scheiterte letztendlich, weil die Erhebung nicht ausreichend war. Sie war dann nicht mehr effizient. Und das ist nochmals, es war ein Spielchen gegenüber dem, was wir heute erleben. Da muss man sich halt dann auch politisch und öffentlich wehren gegen solche Entwicklungen. Sie haben vielleicht die Chose gesehen, in den Medien in den letzten Wochen wurde diskutiert, EU will diese Nacktscanner einführen an Flughäfen. Da gab es dann ein ziemliches Aufhebens drum und es wurde relativ schnell hier in Deutschland, glaube ich, der politischen Klasse klar, das will unser Volk wohl nicht. Und dann hat sich Deutschland auf einmal dagegen ausgesprochen. Also es ist sehr wohl möglich, auch politisch gegen solche Tendenzen zu stehen und da was zu machen. Man muss es halt tun, man muss es nicht nur so hinnehmen.
Lassen Sie mich,
wir haben ich glaube, hier noch haben wir noch eine Minuten. Frage.
Ja. Ah ja, Entschuldigung. Ja.
Was?
Ja.
Und mittlerweile ist die Technik so weit, dass die Kameras anhand von biometrischen Daten vorher in das System eingepflegt werden, Gesichter zu erkennen,
zuzuordnen, Vermögen,
abgespeichert sind. Wie weit denken Sie, muss man da abgrenzen, müssen Regierungen abgrenzen, was zugelassen wird und was nicht zugelassen wird?
Also es wird in bestimmten Kreisen darüber diskutiert, viel diskutiert sogar, auch unter Informatikern, muss man ganz klar sagen. Aber ich denke, im öffentlichen Bewusstsein sind wir da auch noch ein Stück weg. Also vor allem, ich habe eben gesagt, man darf nicht unterschätzen, wie viel Fehlzuordnungen es da gibt. Und die können ganz heikel werden. Also da stellen Sie sich einfach mal so eine Rasterfahndung vor. Das läuft in England, ja. Aber Sie wissen, auch vor nicht allzu langer Zeit ist ein unschuldiger Junge bei der U-Bahn-Sache einfach abgeknallt worden, auch aufgrund von Missverständnissen. Wir wissen nicht, was alles dahinter steht.
Da hat es sich, glaube ich, aus meiner Sicht nicht unbedingt viel mit dem Tun, er konnte mit dem Englischen nicht überstehen, weil er
Ja, also man erfährt halt nur, also wenn die Technik hier mit eine Rolle spielt, ich kann es nicht beurteilen, dann werden sie das nicht erfahren. Aber wie auch immer, das ist mit Gefahren verbunden, das ist ein großes Problem. Ich will jetzt Ihrer Frage nicht ausweichen. Wir haben nur noch 2 Minuten, ich will gerade noch eine Bemerkung machen und dann können wir uns vielleicht so privat nochmal kurz unterhalten. Also das klang jetzt so, dass ich jetzt diese technologischen Neuerungen pauschal in Frage stellen, pauschal ablehne. Dem ist nicht so. Also es gibt Anwendungsbereiche, isolierte Anwendungsbereiche, da wären diese Dinge ein Segen. Also ich habe eben schon ein Beispiel genannt, das ist einfach die Notfallmedizin. Also ganz klar, in der Notfallmedizin wäre das ein Quantensprung. Ich sage jetzt auch mal, wenn Sie am Straßengraben liegen und röcheln, da ist Ihnen höchstwahrscheinlich die Privatsphäre ziemlich wurscht. Es gibt weitere Bereiche, zum Beispiel Evakuierungsmaßnahmen, wo diese Systeme ein Segen sein können. Also wo Leute, was weiß ich, in verrauchten Gebäuden sich immer noch hervorragend orientieren können, Feuerwehrleute beispielsweise, die sehr schnell Informationen bekommen über besonders gefährdete Teile und dergleichen. Also da gibt es in der Tat hochinteressante Optionen. Ich nenne noch einen dritten Bereich, und da wird es sehr segensreich, das sind Anwendungen für Blinde und generell auch sensorisch Behinderte. Also die Gesellschaft wird älter, es wird immer mehr Menschen geben, die aufgrund ihrer Hörfähigkeit, nicht vorhandenen Hörfähigkeit, nicht vorhandenen Sehfähigkeit, sich nicht mehr in die Stadt trauen. Und da wird es Möglichkeiten geben, mit technischer Hilfe das zu verbessern. Das wäre ein Segen, sage ich Ihnen. Also da gibt es, wir haben in unserem Projekt zum Beispiel ein Teilprojekt, das sich genau mit diesen Orientierungshilfen für Blinde beschäftigt, die, ich will nicht sagen, dass sie den Blindenstumpf ersetzen können, weil der Blinde braucht immer noch das Haptische, aber er hat natürlich eine Wahnsinnsunterstützung durch diese Systeme, zumindest innerhalb von bestimmten Gebäuden, wo das bisher praktiziert worden ist. Also kurz und gut, es gibt Anwendungsbereiche dieser Systeme, die sehr segensreich sind. Aber nochmal das letzte Wort. Diese Diskussion über die Anwendungsbereiche, die muss öffentlich geführt werden. Und da haben wir wirklich mächtige Defizite. Das ist alles noch sehr intern. Es gibt nebenbei erwähnt auch Wissenschaftler, die sagen, auch nicht so viel öffentlich darüber reden, das hemmt nur die Forschung. Ich bin nicht der Meinung, dass das so ist. Im Gegenteil, ich glaube, eine Technik wird effizienter, wenn die Felder klarer bestimmt sind, die Anwendungsfelder. Ich glaube, die wird sehr viel effizienter und genauer und differenzierter, wie das im Augenblick der Fall ist. Da verpufft auch vieles an Forschungsgeldern in Bereiche, wo man heute schon sagen kann, das wird juristisch so nicht funktionieren können, weil die Systeme zum Teil eben nur funktionieren, wenn die wild drauf los Daten sammeln. Und wir haben hier schon ein Rechtsgutachten mal eingeholt von einem Medienjuristen, Herr Rustnagel aus Kassel. Der hat auch gesagt, da sind einige problematische Bereiche drin.
Gut. Wir bewegen uns in dem Bereich der Technikfolgenabschätzung, die in den 80er Jahren mal en vogue war. Ja. Heute leider nicht mehr.
Ne? Leider nicht mehr. So ist es.
Nun denn, ganz herzlichen Dank und nächste Woche.